Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Malte Hennig am Mikrofon. Schön, dass Sie mit dabei sind. Und ein Hinweis vornweg. Wir beginnen die Sendung jetzt mit einem Beitrag und Interview zum Thema Gewalt. Es ist Gewalt, die oft im wahrsten Sinne hinter verschlossenen Türen stattfindet. Zwischen Menschen, die sich nahestehen, familiär oder partnerschaftlich, oder die sich nahegestanden haben. Und es sind Formen von Gewalt, die überwiegend Frauen treffen. Formal werden sie unter dem Begriff häusliche Gewalt zusammengefasst. Das Bundeskriminalamt in Zusammenarbeit mit dem Familienministerium und dem Innenministerium hat heute ein Lagebild zu den erfassten Fällen solcher Gewalt für das Jahr 2023 veröffentlicht. Die Zahlen sind im Vergleich zum Vorjahr gestiegen, zumindest die, die erfasst werden konnten. Fachleute weisen regelmäßig darauf hin und auch in der Vorbemerkung des Lagebilds wird es indirekt benannt, die Dunkelziffer. Also die Fälle solcher Gewalt, die geschehen, aber nicht angezeigt oder polizeilich erfasst werden, die ist wohl hoch. Über die erfassten Fälle im aktuellen Lagebericht zur häuslichen Gewalt berichtet Gudula Geuter.
Auch im vergangenen Jahr hat es wieder mehr Fälle von häuslicher Gewalt gegeben, die den Behörden bekannt geworden sind. Mehr als 256.000 Menschen waren im vergangenen Jahr betroffen. Das sind um 6,5% mehr als im Vorjahr. Genauer heißt das, so Bundesinnenministerin Nancy Faeser:
Jeden Tag werden in Deutschland im Durchschnitt über 700 Menschen Opfer von häuslicher Gewalt. Die Opfer sind weit überwiegend Frauen, über 70%, und die Tatverdächtigen sind in 3 von 4 Fällen Männer. Besonders erschreckend ist, dass im vergangenen Jahr 155 Frauen durch ihren Partner oder Ex-Partner umgebracht wurden.
Häusliche Gewalt, das ist Partnerschaftsgewalt, die etwa 2/3 der Fälle ausmacht, und innerfamiliäre Gewalt, also Gewalt durch Verwandte, darunter Körperverletzung, Bedrohung, Stalking und sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen.
Hinter jedem dieser Fälle verbirgt sich der Horror, im engsten Umfeld angegriffen worden zu sein. Dort, wo man sich eigentlich am sichersten fühlen sollte.
Am häufigsten werden den Behörden einfache Körperverletzungen bekannt, so die Vizepräsidentin des Bundeskriminalamtes Martina Link.
Auffallend ist ein starker Anstieg des Stalking unter Nutzung des Internet. Im 5-Jahres-Vergleich von mehr als 116%.
Aber auch Tötungsdelikte, versucht und vollendet, haben um 8% zugenommen.
Bei den Tötungsdelikten im innerfamiliären Bereich waren mehr als die Hälfte der Opfer unter 14 oder über 60 Jahre alt.
Gewalt ist dabei kein Phänomen bestimmter sozialer Milieus. Das betonte Bundesfamilienministerin Lisa Paus von den Grünen.
Geprügelt und geschlagen wird überall, und auch psychische Gewalt wird, egal in welcher Schicht, egal in welchem Milieu, kommt sie vor.
Warum die Zahlen gestiegen sind, ist nicht klar. 2 mögliche Gründe nennt die BKA-Vizepräsidentin Link. Vermutlich treffen beide zu.
Der erste lautet, dass die gesellschaftliche Entwicklung, die gesellschaftlichen Krisen, die auch insgesamt zu einem Anstieg der Gewaltkriminalität geführt haben dürfen, sich auch im Bereich der häuslichen Gewalt niedergeschlagen hat und eben nicht nur im Dunkelfeld, sondern auch im Hellfeld. Der zweite Ansatz ist, dass durch veränderte gesellschaftliche Wahrnehmungen die Anzeigebereitschaft gestiegen ist.
Durch Opfer und auch durch Menschen aus ihrem Umfeld. Mindestens das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen erreichen solche Anrufe von Nachbarn, Kollegen, Freundinnen immer öfter. Seit über 10 Jahren gibt es dort anonyme Beratung und gegebenenfalls auch die Vermittlung von Hilfsangeboten. Die Leiterin, Petra Söchting, sagt allerdings, damit das funktioniert, müsse das Unterstützungssystem ausreichend ausgestattet sein.
Und in unseren Beratungen werden immer wieder auch Lücken deutlich. Wenn kein freier Frauenhausplatz gefunden werden kann, wenn es kein geeignetes Beratungsangebot in erreichbarer Nähe gibt, wenn Sprachbarrieren weitere Unterstützung erschweren oder es an barrierefreien Zugängen fehlt. Diese Lücken müssen geschlossen werden, um Frauen ein Leben frei von Gewalt zu ermöglichen.
Ein solches Hilfesystem ist Sache der Länder, die sehr unterschiedlich damit umgingen, so Lisa Paus. Außerdem gäbe es große Unterschiede zwischen Stadt und Land, bei der Beratung ebenso wie bei Plätzen in Frauenhäusern. Paus will einen Anspruch auf Hilfe in einem neuen Gewalthilfegesetz verankern, mit dem auch der Bund in die Finanzierung einsteigen soll. Sie gibt sich zuversichtlich, dass das Gesetz noch in dieser Legislaturperiode kommt. Allerdings ist hier eben eine enge Abstimmung mit den Ländern nötig und wohl nicht ganz einfach. Beide Ministerinnen wünschen sich außerdem eine Ergänzung des Gewaltschutzgesetzes nach dem Vorbild Österreichs. Nancy Faeser:
Wer dort das Verbot erhält, die Wohnung zu betreten oder sich der betroffenen Frau zu nähern, der muss verpflichtend an Antigewalttrainings teilnehmen.
Die Änderung sei auf gutem Weg. Geplant ist auch, dass sich Frauen vor allem an Bahnhöfen rund um die Uhr an geschultes Personal der Bundespolizei wenden können.
Die Zahl von erfassten Fällen häuslicher Gewalt ist erneut gestiegen. Heute ist ein Lagebericht des BKA dazu veröffentlicht worden. Gudula Geute hat darüber berichtet. Und über das Thema habe ich vor der Sendung mit Sibylle Schreiber gesprochen. Sie ist Geschäftsführerin beim Verein Frauenhauskoordinierung. Der Verein unterstützt deutschlandweit Frauenhäuser und Beratungsstellen fachlich und in der politischen Arbeit. Frau Schreiber, heute sind Zahlen zur häuslichen Gewalt veröffentlicht worden. Inwieweit können diese Zahlen die Dimension von häuslicher Gewalt in Deutschland denn eigentlich veranschaulichen?
Also grundsätzlich zeigen die Zahlen, dass wir ein ernsthaftes Problem haben. Es wurde aber auch deutlich, dass es ja nur das Hellfeld, also immer nur da, wo die Polizei dann interveniert hat. Und das ist natürlich nach unserer Erfahrung und auch den letzten Dunkelfeldstudien ist es einfach, zeigt es nicht das wahre Ausmaß. Aber es zeigt, dass viele Gewalttaten zur Anzeige gebracht werden.
Sie haben das Ausmaß angesprochen. Das ist in den Zahlen nicht zwingend zu erkennen. Aber wenn wir das mal so ein bisschen vielleicht veranschaulichen können, können Sie uns vielleicht ein bisschen aus Ihrer Arbeit berichten. Was macht solche Gewalt? Gewalt, die ja oft von nahestehenden oder ehemals nahestehenden Personen ausgeht. Was macht diese Gewalt mit Betroffenen?
Also ich würde sagen, dass es sie systematisch zerstört. Also häusliche Gewalt ist ja eben auch das Thema, dass es von dem Partner oder von dem Ex-Partner stattfindet. In der Regel eine enge soziale Beziehung. Es ist eine Liebesbeziehung, die da eingegangen wurde. Und häusliche Gewalt passiert auch nicht von heute auf morgen, sondern das sind manchmal Prozesse, so schleichende Prozesse, die da stattfinden. Und das zerstört das Selbstbewusstsein eines Menschen. Und am Ende traut man sich nichts mehr zu. Man fragt sich, warum man das mit sich geschehen lässt. Also das ist eine ganz, ganz schlimme Spirale für einen Menschen und es braucht viel Mut, viel Kraft, da wieder rauszukommen und am besten natürlich auch Unterstützung von außen, wieder Mut zu machen, sagen, ja, du schaffst das, du kannst das, du bist was wert. Genau.
Sie haben die Unterstützung angesprochen. Wie kann denn den Betroffenen oder wie wird ihnen denn schon geholfen?
Das Wichtigste ist, glaube ich, für alle, nicht wegzuschauen. Das heißt, wenn Nachbarn irgendwas mitbekommen, wenn Freundinnen was mitbekommen, wenn im Familienkreis man irgendwas hört oder auch was auffällt, dann Betroffene ansprechen. Natürlich sensibel versuchen anzusprechen. Erstmal keinen Druck aufzubauen, weil das ist den Druck, den haben die Betroffenen schon ganz viel. Aber auch eben nicht nachlassen, ja, und auch immer wieder ermutigen. Das ist, glaube ich, wichtig. Und eine Idee ist ja, dass es jetzt nochmal gestiegene Zahlen sind, weil es eben vielleicht nicht mehr so häufig passiert, dass eben weggeguckt wird. Also vielleicht sind es eben doch die Nachbarn, die dann mal was gehört haben und dann eben doch die Polizei rufen. Das ist eine Vermutung, warum die Zahlen jetzt wieder so gestiegen sind.
Und wenn wir jetzt mal auf ehrenamtliche und institutionelle Hilfsmöglichkeiten schauen, zum Beispiel die Frauenhäuser, gibt es da genügend in Deutschland?
Leider nein. Das sagen wir schon seit Jahren und da gibt es auch wissenschaftliche Studien zu. Es gibt viel zu wenig Frauenhausplätze für die Betroffenen. Die Frauenhäuser sind voll, sind unterfinanziert, sind nicht für beeinträchtigte Frauen da. Also wir brauchen eigentlich 14.000 Plätze mehr und das ist ein riesengroßes Problem.
Und woran liegt das?
Das liegt einfach an der mangelnden Finanzierung. Da wurde jahrelang einfach nicht ausreichend Geld investiert. Die Frauen sind von Haus zu Haus geschickt worden. Und so geht es auf keinen Fall weiter. Und dadurch, dass Deutschland ja die Istanbul-Konvention ratifiziert hat, also die Europaratskonvention gegen Gewalt an Frauen, ist Deutschland auch verpflichtet, das zu machen. Und vor 2 Jahren war auch ein Expertinnenrat in Deutschland und hat Deutschland gerügt und hat gesagt, so geht es nicht. Sie müssen mehr Plätze schaffen. Und wir hoffen, dass das jetzt auch ein weiteres Warnsignal war heute mit dem Bundeslagebericht, dass also wirklich jetzt die Bundesregierung Geld in die Hand nimmt, die Frauenhäuser ausbaut, mehr Beratungsstellen finanziert und den Frauen systematisch geholfen wird.
Sie haben Warnsignal angesprochen. Jetzt ist es ja so, dass dieser Lagebericht nicht zum ersten Mal veröffentlicht wurde. In den letzten Jahren immer wieder sind die Zahlen angestiegen, wurde berichtet und immer wieder hat die Politik versprochen, es muss etwas dagegen getan werden, es wird was dagegen getan. Aber wenn man sich jetzt diese Zahlen anschaut, Sie haben gesagt, es gibt Hinweise, dass sie vielleicht auch deswegen gestiegen sind, weil mehr zur Anzeige gebracht wird. Aber so mal grundsätzlich, wird das Thema in der Politik ernst genommen, die häusliche Gewalt?
Also wir glauben, dass es zu lange nicht ernst genommen wurde, aber wir sehen jetzt durch Ministerin Paus, die ja gesagt hat, das Gewalthilfegesetz soll jetzt kommen. Das stand auch im Koalitionsvertrag. Jetzt ist irgendwie also höchste Eisenbahn, wenn man das noch umsetzen will. Es geht um viel Geld und unseres Erachtens ist es das erste Mal so, dass Bund, Länder und Kommunen auf allen Seiten gesagt haben, ja, sie können sich das vorstellen, ja, wir müssen was verändern und jetzt wird noch verhandelt, wie viel Geld wird es denn sein? Und wir hoffen sehr, dass es diesmal wirklich auch zum Abschluss kommt und dass der Ausbau, der immer wieder versprochen wird, dann eben auch umgesetzt wird. In diesem Diskussionsentwurf von diesem Gesetz steht, dass es dann einen Rechtsanspruch geben soll, der dann 2030 in Anspruch genommen werden kann, also dass die Länder jetzt auch noch Zeit haben, die Frauenhäuser und die Beratungsstellen auszubauen. Und dann müssten Frauen einen einklagbaren Rechtsanspruch auf Schutz und Beratung haben. Und das wäre was wirklich Neues, was vielleicht den Betroffenen wirklich auch helfen kann.
Das sind jetzt politische Rahmenbedingungen, über die wir gesprochen haben. Aber vielleicht müssen wir auch einen Blick auf gesellschaftliche Rahmenbedingungen legen. Gibt es denn Möglichkeiten, Ideen dazu, solche Gewalt vielleicht im Vorhinein zu verhindern, also Präventionsarbeit zu leisten? Ich denke, da jetzt in dem heutigen Bericht wurde wieder angesprochen, dass der überwiegende Teil der Täter in dem Fall Männer sind. Gibt es da etwas, was gesellschaftlich getan werden muss, getan werden kann?
Grundsätzlich geht es natürlich auch um Geschlechterstereotype. Also das muss man ganz klar sagen. Also 80% der Täter sind eben Männer. Das Opfer sind meistens die Frauen. Es geht um Abhängigkeitsverhältnisse. Es geht um finanzielle Freiheiten. Also wie wird eine Frau angesehen in unserer Gesellschaft? Was macht eine tolle Frau aus? Und da, glaube ich, haben wir einfach noch ganz große Probleme. Und da wird dann immer gesagt, ja, wir brauchen flächendeckend Prävention. Wir brauchen ein neues Geschlechterbild in den Kitas, in den Schulen. Das ist eine riesengroße gesamtgesellschaftliche Aufgabe und da stehen wir wirklich noch ganz am Anfang dran. Und ich würde sagen, jeder Einzelne von uns kann sich da selber an die Nase fassen. Ja, also wie gut gehe ich mit meinen Töchtern um? Was sage ich meinen Freundinnen? Was lasse ich mir gefallen? Also als Frau sage ich jetzt, aber auch jeder Mann in unserer Gesellschaft kann sich fragen, hey, war das jetzt okay oder bin ich hier gerade über eine Grenze gegangen?
Das war Sibylle Schreiber. Sie ist Geschäftsführerin beim Verein Frauenhauskoordinierung. Ich habe mit ihr über die heute veröffentlichten, erneut gestiegenen Zahlen von erfassten Fällen häuslicher Gewalt gesprochen. Um 11.34 Uhr heute ist es auf dem Mannheimer Marktplatz still geworden. Mit einer Gedenkminute ist an die Opfer der Messeattacke vom letzten Freitag erinnert worden. Vor allem an den 29-jährigen Polizisten, der nach dem Angriff gestorben ist. Vor Ort geschwiegen, aber dann auch gesprochen haben viele Kolleginnen und Kollegen des verstorbenen Menschen aus Mannheim und Politiker, darunter Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und der Ministerpräsident von Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann. Michaela Dimski berichtet.
Der Marktplatz war voller Menschen. Laut Polizei rund 2000 haben sich hier versammelt. Um 11.34 Uhr ertönte die Glocke des alten Rathauses. Polizeibeamte standen in mehreren Reihen im abgesperrten Bereich vor dem Marktplatzbrunnen, nahmen ihre Kopfbedeckung ab. Viele Beamte hatten die Augen geschlossen. Absolute Stille um 11.34 Uhr der Tatzeit, eine Minute lang. Auch viele Schülerinnen und Schüler aus Mannheim waren auf dem Marktplatz.
Also mir persönlich geht's nicht gut. Ich bin sehr traurig und ich finde, er ist für uns gestorben und der hat was Heldenhaftes gemacht, meiner Meinung nach.
So was soll nie passieren, ob jetzt Muslime oder Christe. Ich würde auch mein Beileid an alle Familienmitglieder aussprechen.
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Landesinnenminister Thomas Strobel standen während der Schweigeminute andächtig vor dem Marktplatzbrunnen mit den Eltern und der Schwester des getöteten Polizisten. Tief betroffen schauten sie auf Hunderte, Tausende Blumen, die hier bereits niedergelegt wurden. Dazu viele aufgestellte Kerzen, Stofftiere, Luftballons, auch ein großes Plakat mit dem Namen hängt bereits am Zaun. Und seit heute liegt auch hier der Kranz des Bundespräsidenten. Auf dem Marktplatz selbst wurde nicht gesprochen. Anschließend im Polizeipräsidium Mannheim sagte Steinmeier, dass der Tod von Rufen Lauer nie vergessen werde.
Hier in Mannheim hat der Täter mit offenbar politischem, mutmaßlich islamistischem Hintergrund einen blutigen Terrorakt begangen. Auch an anderen Orten unseres Landes haben wir in den vergangenen Wochen und Monaten weitere abscheuliche Akte politisch motivierter Gewalt erlebt. Angriffe auf Bürgermeister, Angriffe auf Minister und Abgeordnete, Angriffe auf Menschen, die sich ehrenamtlich für unser Gemeinwesen engagieren. Wir sagen und sagen gerade heute und hier in Mannheim, diese Gewalt muss aufhören.
Die Demokratie werde sich niemals an Gewalt gewöhnen, so Steinmeier weiter.
Die grausame Terrortat von Mannheim hat unser Land schockiert und erschüttert. Aber sie darf uns nicht lähmen und nicht auseinandertreiben. Wir müssen jetzt zusammenstehen und deshalb verteidigen wir das friedliche Miteinander in unserem Land. Treten wir Gewalt, Menschenfeindlichkeit und Extremismus entschlossen entgegen. Gemeinsam.
Gemeinsam gegen den Terror, das wünscht sich auch dieser Abiturient. Gerade seine Heimatstadt Mannheim sei für ihn gelebte Integration. Viele seiner Mitschüler hätten einen Migrationshintergrund. Die Tat hat auch ihn tief erschüttert.
Man darf das nicht pauschalisieren auf die Religion. Für mich hat der Islamismus nichts mit der Religion zu tun. Und das sollte es auch für niemanden. Also ich hoffe, dass da nichts kaputt geht an der Beziehung zwischeneinander.
Das war der Bericht von Michael Adimski über die Gedenkminute für die Opfer des Messerangriffs in Mannheim vor einer Woche. Der 25-jährige Angreifer lebt laut Medienberichten seit 2013 in Deutschland. Es gibt Hinweise auf ein islamistisches Motiv. In der Politik und auch der Gesellschaft wird seit der Tat über Ausweisungen bzw. daraus folgende Abschiebungen von verurteilten Straftätern debattiert. Laut Berichten stammt der Angreifer aus Afghanistan. Momentan gibt es für mögliche Abschiebungen dorthin aber rechtliche Hürden. Unter anderem im Aufenthaltsgesetz ist geregelt, dass ein Mensch trotz Verurteilung in Deutschland nicht in sein Herkunftsland abgeschoben werden darf, wenn ihm dort zum Beispiel Folter oder unmenschliche Behandlung oder der Tod droht. Ob und wie Abschiebungen in diese Länder trotzdem möglich sein können. Johannes Kuhn fasst den aktuellen Stand der Debatte zusammen.
In gut zwei Wochen auf der Innenministerkonferenz will Nancy Faeser den Bundesländern Optionen präsentieren. Optionen, wie sich Straftäter und Gefährder am besten nach Afghanistan und Syrien abschieben lassen. Die Bundesinnenministerin gab sich heute in Berlin optimistisch.
Das dauert ja deshalb so lange, weil wir nicht einfach den Flughafen dort ansteuern können und Menschen dorthin zurückbringen, sondern weil wir ein paar tatsächliche Probleme haben. Und ich hoffe, dass wir die in Kürze gelöst haben, um dann auch die Abschiebung durchführen zu können.
Gestern hatte Bundeskanzler Olaf Scholz eine härtere Gangart bei der Abschiebung von Schwerstkriminellen gefordert. Faeser kündigte heute an, in Kürze einen Gesetzentwurf vorzulegen, der bestimmte Ausweisungen erleichtern soll. Allerdings geht es bei den Abschiebungen nach Syrien und Afghanistan um ganz praktische Fragen, logistisch und menschenrechtlich. Denn völkerrechtliche Verpflichtungen wie die Europäische Menschenrechtskonvention verbieten Abschiebungen, wenn Lebensgefahr droht. In Afghanistan herrschen seit 2021 die Taliban, seitdem gilt der Abschiebestopp. Ein Argument, das nun zum Beispiel der CDU-Politiker Thorsten Frey vorbringt, lautet, die Taliban herrschen zwar qua Diktatur, aber die Sicherheitslage habe sich verbessert.
Wenn man sich Afghanistan heute anschaut, dann muss man sagen, das ist ein islamistisches Steinzeitregime, das dort herrscht. Allerdings haben wir eine deutlich bessere Sicherheitslage. Es gibt nicht mehr die Anschläge, beispielsweise der Taliban, wie vor dem Machtwechsel.
Zwar sei die Situation für bestimmte Bevölkerungsgruppen wie junge Mädchen furchtbar, so Frei im Deutschlandfunk, aber es käme bei Abschiebungen eben immer auf den Einzelfall an. Denn wenn Gerichte über einzelne Abschiebungen entscheiden, spielen mehrere Faktoren eine Rolle, um die Gefährdung im Heimatland zu ermitteln. Geschlecht, Religion, ethnische oder regionale Herkunft der Betroffenen zum Beispiel. Der Konstanzer Asylrechtler David Thüm argumentiert deshalb im Deutschlandfunk.
Wenn wir über eine ethnische Minderheit reden, die in Afghanistan auch von der Bevölkerungsmehrheit eher drangsaliert und an den Rand gedrängt wird, dann wird es sehr schwierig bis unmöglich. Wenn wir aber über junge Männer reden, die auch der ethnisch dominanten Gruppe in einer bestimmten Region angehören, die jetzt auch keine Oppositionellen oder Menschenrechtsaktivisten sind, dann wird es schon leichter möglich.
Dass Afghanistan sicher genug für Abschiebungen sei, ist in der Bundesregierung allerdings derzeit kein Konsens. Denn auch die Einschätzung des Auswärtigen Amtes spielt hier eine gewichtige Rolle. Immerhin kann das Ministerium die Sicherheitslage vor Ort wohl am besten einschätzen. Sebastian Fischer, Sprecher von Außenministerin Annalena Baerbock, machte die Haltung des AA heute noch einmal deutlich.
Ich möchte einfach ganz grundsätzlich zum Asyllagebericht sagen, wir erfinden darin ja Afghanistan nicht am Reißbrett neu, sondern wir müssen davon ausgehen, von der Lage, die ist. Und die Lage vor Ort ist, was die Menschenrechtslage angeht, katastrophal.
Hinzu kommt, dass die Bundesrepublik keine offiziellen Beziehungen zu den Taliban pflegt. Dass sich die Taliban heute auf X offen für Gespräche über Abschiebelösungen zeigten, sei Kalkül, so Fischer.
Etwaige Rückführungen werden sich die Taliban mindestens durch internationale Anerkennung bezahlen lassen wollen. Das geht ja aus dem Statement eindeutig hervor. Und es ist nun mal Fakt, dass die Bundesregierung, die de facto Regierung der Taliban in Afghanistan, genau wie jedes andere Land der Welt, nicht anerkennt und nicht mit ihr zusammenarbeitet.
Eine Alternative wäre, afghanische Straftäter nach dem Ende ihrer Strafe an Pakistan auszuliefern. Von dort könnten sie an die Grenze nach Afghanistan gebracht werden. Allerdings gibt es auch an dieser Nachbarlandslösung bei den Grünen Zweifel. So sagte die Grünen-Co-Fraktionsvorsitzende Britta Hasselmann im RBB.
Da ist natürlich die Frage, welches Land soll freiwillig sozusagen bereit sein, Terroristen oder schwere Straftäter aufzunehmen. Das ist alles sehr, sehr kompliziert, wird gerade geprüft und hier stellen sich Fragen.
Es ist gleich 23.31 Uhr. Sie hören den Deutschlandfunk jetzt mit Themen des Tages in Kürze und es ist eben im Beitrag schon angeklungen. Die Taliban in Afghanistan sind offenbar bereit über Gespräche zu Rückführungen aus Deutschland. Peter Hornung.
Das Taliban-Außenministerium beobachte, wie Deutschland sich zur Abschiebung afghanischer Staatsbürger positioniere, so Ministeriumssprecher Abdul Kahar Balchi auf der Plattform X. Er bezog sich dabei ausdrücklich auf die gestrigen Äußerungen von Bundeskanzler Scholz. Die Taliban hofften demnach darauf, die Angelegenheit auf diplomatischem Wege regeln zu können. Es gehe darum, so der Außenamtssprecher, die Bürgerrechte der abgeschobenen Afghanen zu wahren. So dürften sie nicht an ein Drittland übergeben werden, das sei ein Verstoß gegen geltende Konventionen. Die Taliban beziehen sich dabei ganz offenbar auf Aussagen des Bundeskanzlers, wonach das Bundesinnenministerium mit Nachbarländern Afghanistans spreche. So ist die Rede davon, Afghanen über Pakistan abzuschieben. Deutschland hat bislang keine diplomatischen Beziehungen zu den Taliban. Das radikal-islamische Regime ist international von keinem Staat anerkannt. Gerade der Westen fordert vor einer möglichen Anerkennung die Einhaltung von Menschen und vor allem von Frauenrechten in dem Land.
Die Vereinten Nationen warnen vor einem größeren Konflikt an der Grenze zwischen Israel und dem Libanon. Antje Passenheim.
Hunderte Tote, Zehntausende Vertriebene, lodernde Brände und massive Zerstörungen. Generalsekretär Guterres rief dazu auf, das Feuer auf beiden Seiten der sogenannten blauen Linie sofort einzustellen. Über seinen Sprecher warnte er, die Gefechte könnten einen größeren Konflikt mit verheerenden Folgen für die ganze Region auslösen. Seit Beginn des Kriegs im Gazastreifen, infolge des Großangriffs der islamistischen Hamas auf Israel, tobt auch in der Grenzregion zum Libanon ein wachsender Konflikt. Dort, im Norden von Israel, unterstützt die Terrorgruppe Hisbollah mit ihren Angriffen die verbündete Hamas im Gazastreifen. Und auch dort ist entgegen gestreuter Hoffnungen ein Waffenstillstand weiter nicht in Sicht. Eigentlich sollte es dazu längst eine Resolution im UN-Sicherheitsrat geben. Die USA wollten sie ursprünglich noch diese Woche einbringen, als Rückendeckung für einen Plan zur Beendigung des Gazakriegs.
Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat sich für die vorübergehende Aussetzung des Lieferkettengesetzes ausgesprochen. Hans-Joachim Viehweger.
Bislang war es nur eine Forderung von Union und FDP. Deutschland solle die Anforderungen des Lieferkettengesetzes aussetzen, bis das entsprechende Gesetz auf europäischer Ebene greift. Nun stellt sich auch Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen hinter dieses Anliegen und verspricht zugleich, sich für eine bürokratiearme Ausgestaltung der europäischen Vorschriften einzusetzen.
Und dann muss man das Europäische, das ist dann ja ganz europaweit, möglichst schlank, bürokratiearm und so weiter machen. Aber dann hätte man 2 Jahre quasi eine Pause an der Stelle. Das wäre, glaube ich, ein richtiger Befreiungsschlag.
Das Lieferkettengesetz fordert von größeren Unternehmen eine ausführliche Dokumentation über die Zusammenarbeit mit Zulieferern weltweit und soll vor allem Umweltsünden und Zwangsarbeit verhindern. Von der Wirtschaft wird es als zu bürokratisch kritisiert. Beim Tag des Familienunternehmens sagte Habeck, dass es zu Erleichterungen kommen werde. Wie genau die Lockerungen aussehen, könne er aber erst in 2-3 Wochen sagen. Zugleich kündigte der Wirtschaftsminister an, Entlastungen beim Strompreis zu prüfen. Habecks Gedanke, die Kosten für den Ausbau der Stromnetze sollten über mehrere Jahre verteilt werden, ähnlich wie bei der geplanten Finanzierung des Wasserstoffnetzes. Schließlich sollte es im Rahmen der Maßnahmen zur Stärkung der Wirtschaft Anreize für ältere Menschen geben, die auch noch im Ruhestand arbeiten möchten.
Der Bundestag hat Neuerungen beim Schutz vor Kinderehen auf den Weg gebracht. Dagmar Pepping.
Kinderehen bleiben in Deutschland verboten, betont Justizminister Buschmann. Und das betont der FDP-Politiker ebenfalls. Ehen, die im Ausland geschlossen wurden, bleiben nach deutschem Recht unwirksam, wenn auch nur eine der beteiligten Personen jünger als 16 Jahre gewesen ist. Das jetzt nachgebesserte Gesetz soll Minderjährige aber künftig besser vor den Konsequenzen schützen, wenn ihre Ehe hierzulande unwirksam ist. Beispielsweise durch Unterhaltsansprüche gegen die andere Person. Ebenfalls neu geregelt: Eine nicht mehr wirksame Kinderehe kann künftig geheilt werden. Das heißt, sobald beide volljährig sind, können die Partner erneut die Ehe schließen. Ein sogenanntes Ehefähigkeitszeugnis müssen sie dabei beim Standesamt nicht vorlegen. Mit der Neuregelung reagiert der Bundestag auf ein Urteil des Bundesverfassungsgerichtes. Die Richter in Karlsruhe hatten im vergangenen Jahr das Verbot von Kinderehen grundsätzlich bestätigt. Sie beanstandeten aber, das Gesetz habe die sozialen Folgen für die Betroffenen nicht ausreichend bedacht. Für die Neuregelung hatte das Bundesverfassungsgericht eine Frist bis Ende Juni gesetzt.
Im Allgäu haben Forschende Knochen der bisher kleinsten bekannten Art von Menschenaffen gefunden. Veronika Simon.
Gefunden haben die Forschenden zwei Zähne und eine Kniescheibe eines Menschenaffen. Besonders auffällig? Das Tier war deutlich kleiner als alle anderen bekannten Menschenaffenarten. Wahrscheinlich hat er nur etwa 10 Kilogramm gewogen. Zum Vergleich, ein Schimpansenweibchen wiegt bis zu 50 Kilo. Die Analysen der Knochen ergaben außerdem, dass das Tier sich vegetarisch ernährte und wahrscheinlich auf Bäumen lebte. Der Fundort der neuen Menschenaffenart ist kein Zufall. Ein internationales Forschungsteam um Professor Madeleine Böhme vom Sennekenberg-Zentrum für Humanevolution in Tübingen führt seit 2011 Grabungen in einer Tongrube in Pforzen durch. Hier fanden sie bereits über 150 verschiedene Wirbeltierarten, darunter auch sehr gut erhaltene Knochen einer anderen, deutlich größeren Menschenaffenart, Danuvius guggenmosi. Der zeigte frühe Anzeichen eines aufrechten Ganges. Wahrscheinlich lebten beide Menschenaffenarten gleichzeitig vor rund 11,6 Millionen Jahren in Süddeutschland.
Die Tageszusammenfassung der Börse kommt von Bianca von der Au.
Es sind die Daten, nach deren Lage die Notenbanker entscheiden, wie es mit den Zinsen weitergeht. Das hatte EZB-Präsidentin Lagarde bei ihrer gestrigen Pressekonferenz abermals betont. Mehrfach. Auch wenn viele Volkswirte von deutschen Banken der Meinung sind, die Datenlage habe einen ersten Zinsschritt nicht hergegeben, gerade weil die Inflation in der Eurozone zuletzt wieder leicht gestiegen war. Dennoch haben die Notenbanker um Christine Lagarde gestern eine erste Zinssenkung entschieden. An den Märkten wurde das so erwartet und daher blieben größere Kursbewegungen nach oben aus. Anleger am deutschen Aktienmarkt haben heute zum Rückzug geblasen. Der DAX ist um gut ein halbes Prozent auf 18.557 Punkte gefallen. Auf die Woche gerechnet bleibt immerhin noch ein minimales Plus von 0,3%. Die Blicke der Börsianer gingen heute nach Amerika, wo wichtige Arbeitsmarktdaten für Mai veröffentlicht wurden. Die fielen stärker aus als erwartet. Insbesondere die Zahl der Neuanstellungen ist überraschend gewachsen. Was wird die US-Notenbank Fed nun daraus folgern? In der kommenden Woche tagt die wohl wichtigste Notenbank der Welt. Sie hatte vorab signalisiert, es mit der ersten Zinssenkung nicht sehr eilig zu haben.
Seit gestern läuft die Europawahl. Die Niederländerinnen und Niederländer, die haben gestern als erstes abgestimmt und heute hat die Wahl in Irland und Tschechien angefangen. In Deutschland, das wissen Sie wahrscheinlich, wird am Sonntag gewählt und im Bundestag haben sich die Parteien heute noch einmal positioniert. Katharina Hamberger.
Zwei Tage bevor auch in Deutschland das Europäische Parlament gewählt wird, wird der Bundestag zur Wahlkampfarena. So betonte Grünen-Co-Chefin Ricarda Lang direkt zu Beginn ihrer Rede zwar das Wunder Europa, das es zu verteidigen gelte, wendete sich danach aber dann direkt der Union und deren Kritik am sogenannten Green Deal zu. Bei dieser Wahl gehe es um eine Richtungsentscheidung, auch beim Thema Klimaschutz. Die Union hingegen biete einen Zickzackkurs.
Ursula von der Leyen, die Kommissionspräsidentin, hat vor einiger Zeit gesagt, der Green Deal ist der Man on the Moon Moment für Europa. Und stell dir mal vor, bei der Mondlandung hätte man auf der Hälfte der Strecke gesagt, ach, das war uns zu anstrengend, wir gehen jetzt doch wieder zurück.
Dieser Zickzackkurs sei klimapolitisch schädlich und wirtschaftspolitischer Unsinn, meint die Grüne lang. Zudem kritisierte sie, dass die Spitzenkandidatin der europäischen Christdemokraten von der Leyen nicht ausschließt, sich auch von Teilen der rechtspopulistischen EKR-Fraktion im Europaparlament wählen zu lassen.
Verlassen Sie diesen Kurs. Für uns ist ganz klar, und es sollte für alle Demokraten klar sein, keine Kooperation mit Rechtsextremen im Europäischen Parlament.
Auf diese Kritik geht Christdemokrat Gunter Kriechbaum, der für die Unionsfraktion spricht, nicht ein. Er hingegen kritisiert die Bundesregierung und die Koalition, dass es aufgrund der Uneinigkeit innerhalb der Ampel eine Verzögerung auf europäischer Ebene bei Freihandelsabkommen gegeben hätte. Besonders im Fokus von Kriechbaum der grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck.
Es wäre doch die Aufgabe des Wirtschaftsministers, des eigenen Wirtschaftsministers, hier in Brüssel Druck zu machen und sich entsprechend einzubringen. Aber genau daran fehlt es, denn er ist in den entscheidenden Stellen und in den entscheidenden Sitzungen nicht da.
So Kriechbaum. Sozialdemokrat Achim Post erinnert daran, dass es sich nicht nur um normale Wahlen handle.
Sondern sie sind verdammt wichtig. Es geht um was.
So Post. Er kritisiert, wie auch die Grüne lang, wenn auch nur indirekt, von der Leyen und ihr Liebäugeln mit Stimmen aus der EKR. Er hoffe, so Post, dass die demokratischen Parteien strukturiert zusammenarbeiteten. Die SPD werde niemals mit Rechtsextremisten, Faschisten und Rechtsradikalen zusammenarbeiten. Und in Richtung AfD sagte er:
Unser Europa wird frei und demokratisch bleiben. Da können Sie rufen, was Sie wollen. Dass Sie gegen Europa sind und dass Sie gegen den Euro sind, das wissen wir seit langem. Sie nehmen lieber Rubel.
So Post. Der angesprochene AfD-Co-Chef Tino Chrupalla beschrieb in seiner Rede ein Europa, dessen Gründungsgeschichte nur noch ein Mythos sei. Heute werde die EU vor allem mit unter anderem Bürokratie identifiziert. Sie sei teuer, dysfunktional und schade deutschen Interessen, meint Chrupalla. Deutlich wurde in seiner Rede auch ein weiteres Mal seine Nähe zu Russland und er teilte vor allem gegen Ursula von der Leyen und Marie-Agnes Strack-Zimmermann aus.
Die eine Kommissionspräsidentin und Synonym für den größten Korruptions- und Beraterskandal, die andere Waffenlobbyistin und Kriegstreiberin im Auftrag anderer.
Für letztere Bemerkung verhängte Bundestagspräsidentin Bärbel Baas einen Ordnungsruf gegen Chrupalla. Die angesprochene Spitzenkandidatin der FDP für die Europawahl Strack-Zimmermann kommentierte den Angriff nur damit.
Das ist schon bemerkenswert, Herr Chrupalla, wie starke Frauen Sie offensichtlich fertig machen.
Die Liberale warf der AfD vor, sie wolle die EU in Trümmer legen und warnte vor den wirtschaftlichen Folgen eines Dexit. Ihre Kritik richtete sich ansonsten vor allem in Richtung Union. Die EU konzentriere sich nur noch auf das klitzekleine Karo und das habe einen Namen, nämlich von der Leyen. Die Gruppe der Linken kritisierte, dass in Europa die Ungerechtigkeit wachse und die Armut zunehme. Und das Bündnis Sarah Wagenknecht meinte, ähnlich wie die AfD, die EU stehe für übergriffige Bürokratie und Hinterzimmerlobbyismus. BSW-Co-Vorsitzende Amira Mohamed Ali forderte zudem weiter, statt Waffenlieferungen an die Ukraine diplomatische Verhandlungen mit Putin, ohne allerdings darauf einzugehen, was das für die von Russland angegriffene Ukraine bedeuten könnte.
In einigen vom Hochwasser betroffenen Gebieten ist das Wasser inzwischen so weit zurückgegangen, dass das Aufräumen angefangen hat. Insgesamt ist die Hochwasserlage aber noch nicht komplett entspannt. Dort, wo schon aufgeräumt wird, da werden Schäden deutlich. Laut einer vorläufigen Prognose des Gesamtverbands der deutschen Versicherungswirtschaft werden sich die Schäden insgesamt auf rund 2 Milliarden Euro summieren. Die Konferenz der Umweltministerinnen und Umweltminister von Bund und Ländern hat über mögliche politische Folgen aus dem aktuellen Hochwasser beraten. Unter anderem wird die Einführung einer Pflichtversicherung gegen Elementarschäden gefordert. Mehr dazu von Anke Petermann. Telefonate mit europäischen Staatschefs. Die hat der ukrainische Präsident Selenskyj viele geführt seit dem offenen Angriff von Russland auf die Ukraine. Ein Telefonat, berichten zufolge schon am ersten Tag, am 24. Februar 2022 mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Seitdem ist Selenskyj auch wiederholt in andere Länder gereist, um für Unterstützung für sein Land zu werben und auch um darum zu bitten. Heute war er in Paris. Dort hat Volodymyr Selenskyj den französischen Präsidenten Macron und US-Präsident Biden getroffen. Kai Rienecker berichtet.
Macron und Selenskyj demonstrierten bei ihrem Treffen Einigkeit und Entschlossenheit. Immer wieder umarmten sie sich. Auf den Stufen des Élysée-Palastes präsentierten sich beide demonstrativ mit erhobenen Daumen. Die Ukraine, so der französische Präsident, könne auf Frankreich zählen, so lange und so intensiv wie nötig. Die französische Regierung unterstütze die Ukraine darin, bis Ende des Monats EU-Beitrittsverhandlungen aufzunehmen. Und Macron wiederholte seine Bereitschaft, Militärausbilder in die Ukraine zu schicken. Wir sind nicht im Krieg mit Russland. Wir wollen keine Eskalation. Aber wir wollen alles tun, um der Ukraine beim Widerstand zu helfen. Wenn die Ukraine uns bittet, auf ihrem souveränen Boden bereits mobilisierte Soldaten auszubilden, dann ist das keine Eskalation. Das ist für die Europäer oder die Alliierten kein Gang an die Frontlinie. Macron denkt daran, französische Ausbilder in die westliche Ukraine zu schicken. Eine ganze Brigade von 4.500 ukrainischen Soldaten solle möglichst schnell von französischen Spezialisten ausgebildet werden. Das sei einfacher vor Ort. Macron macht in dieser Sache gerade kräftig Druck auf die NATO-Partner. Ein Alleingang soll es wohl nicht werden. Aus Gründen der Effektivität wollen wir eine Koalition haben. Mehrere Partner haben schon zugestimmt. Und aus Respekt vor ihnen werde ich ihnen nicht sagen, dass Frankreich das alleine tun werde. Denn ich weiß, wir sind nicht alleine. Also werden wir die nächsten Tage nutzen, um die größtmögliche Koalition aufzustellen. Einzelne Länder nannte Macron nicht. Gerade die Bundesregierung hatte immer wieder deutlich gemacht, dass sie für eine Ausbildung vor Ort in der Ukraine nicht zu haben sei. Der ukrainische Präsident Selenskyj dankte indessen seinem Freund Emmanuel immer wieder für dessen Führungsqualitäten. Wir unterstützen die Initiative von Präsident Macron, Berater direkt in die Ukraine zu schicken, denn das vereinfacht die Ausbildung. Gerne nahm Selenskyj auch die Zusicherung Frankreichs entgegen, der Ukraine Kampfflugzeuge vom Typ Mirage zu überlassen. Wie viele genau es sein sollen, wollte der französische Präsident auch auf Nachfrage nicht präzisieren, angeblich aus militärisch-taktischen Gründen. Insgesamt soll Frankreich 26 dieser schon veralteten Kampfflugzeuge haben, die aber in der Lage sind, französische und englische Marschflugkörper zu transportieren. Frankreich und die Ukraine unterschrieben darüber hinaus in Paris Abkommen für den Wiederaufbau in der Ukraine. US-Präsident Biden hatte Selenskyj im Laufe des Tages Militärhilfen in Höhe von 200 Millionen Euro zugesagt, einer ersten Tranche aus dem bislang vom Kongress blockierten Hilfspaket. Der amerikanische Präsident hatte sich am Rande der D-Day-Feierlichkeiten in der Normandie in Paris mit Selenskyj getroffen. Morgen wird Biden von Frankreichs Präsident Macron zum Staatsbesuch mit militärischen Ehren am Triumphbogen empfangen.
Seit Mittwoch läuft in St. Petersburg ein internationales Wirtschaftsforum. Auch Gäste aus Deutschland, der EU und USA sind Berichten zufolge vor Ort. Laut Beobachtenden will die russische Führung auf dem Treffen ihre Wirtschaft als widerstandsfähig präsentieren, trotz internationaler Sanktionen. Und Fachleute weisen darauf hin, dass ihr das in Bereichen auch durchaus gelingt. Heute hat der russische Präsident Wladimir Putin eine Rede auf dem Forum gehalten. Er sieht sein Land als ein Schlüsselpartner im Welthandel. Björn Blaschke.
Am rechten Bildschirmrand des Staatssenders den ganzen Tag über ein Countdown. Eine rückwärts laufende Uhr mit der verbleibenden Zeit bis 14 Uhr, bis zu seinem Auftritt beim St. Petersburger Wirtschaftsforum, dem Auftritt des Gastgebers, des Präsidenten Russlands, Wladimir Putin. Und dann hieß es beim Countdown nur noch, direkt jetzt. Er kam schließlich zu spät. Eine Stunde.
Wladimir Putin.
Mit auf der Bühne zwei Staatsgäste, die Präsidenten von Bolivien und Simbabwe. Putin stellte die Position seines Landes, einer Rohstoffgroßmacht, heraus, auch in Zeiten der Kriegswirtschaft. Trotz aller Hindernisse und der unrechtmäßigen Sanktionen bleibt Russland einer der wichtigsten Teilnehmer am Welthandel und entwickelt aktiv Logistik und Zusammenarbeit weiter. So haben sich unsere Beziehungen zu den asiatischen Ländern verstärkt.
Wachstum 60% für 2020 bis 2023. Mit dem Nahen Osten verdoppelte sich das Wachstum. Mit Afrika plus 69%, mit Lateinamerika plus 42%. Russland ein Partner im Welthandel, die russische Wirtschaft im Wachstum, bei Projekten Infrastruktur, Energie und Logistik, Investitionen in revolutionäre Plattformen und Technologien. Putin warb dabei um den Ausbau der internationalen Zusammenarbeit. Putin lobte auch die Qualität der russischen Produkte und die befreundeter Staaten, wobei Russland versuchen wolle, Transaktionen immer weniger in Währungen des Westens abzuwickeln und mehr auf die der BRICS-Staaten zu setzen. In diesem Zusammenhang möchte ich darauf hinweisen, dass im vergangenen Jahr der Anteil der Zahlungen für russische Exporte in den sogenannten toxischen Währungen unfreundlicher Staaten halbiert wurde. Gleichzeitig wächst der Anteil des Rubels an Export- und Importtransaktionen. Heute nähert er sich der 40%-Marke. Überhaupt immer wieder Prozente. Die Lob- und Eigenlobhudelei hatte im Frageteil ein Ende. Da hob der Herr über die Kriegswirtschaft noch einmal auf die Ukraine ab, sagte aber nichts Neues. In Kiew hätten Einzelne die Macht an sich gerissen. Die Offensive komme langsam voran, aber auch um Verluste möglichst gering zu halten. Der Einsatz von Kernwaffen liege im Bereich des Möglichen. Aber der Einsatz ist in Ausnahmefällen möglich, wenn die Souveränität und die territoriale Integrität eines Landes bedroht sind. In Ausnahmefällen. Ich glaube nicht, dass es jetzt der Fall ist und es gibt keine solche Notwendigkeit. Und bei allem könne es einen Verhandlungsausweg geben. Alle bewaffneten Konflikte enden mit einer Art Friedensabkommen. Wie mir einer der ehemaligen Chefs eines ziemlich bedeutenden europäischen Landes sagte, können alle diese Abkommen entweder auf einer militärischen Niederlage oder auf einem Sieg basieren. Natürlich streben wir einen Sieg an und werden den Sieg erringen.
Und zum Abschluss der Sendung hören wir jetzt noch die Presseschau, zusammengestellt von Florian Barz und vorgetragen von Joachim Eich.
Die Kommentare stehen ganz im Zeichen der Europawahl an diesem Wochenende. Was geht mich Europa, Brüssel und erst recht Straßburg an, fragt die Frankenpost aus Hof und gibt selbst die Antwort. Es geht um nicht weniger als um die Legitimation einer wunderbaren Idee der Zusammengehörigkeit von Nationen, Kulturen und Menschen. Auch die hessische Niedersächsische Allgemeine ruft zur Wahl auf, für die Werte des Bündnisses einzustehen, sie mit seiner Wählerstimme gegen Antidemokraten zu verteidigen, lohnt sich. Weil die EU Wohlstand für möglichst viele und Freiheit für alle Bürger verspricht und nur in einer stabilen Gemeinschaft diese Versprechen auch halten kann. Die Ludwigsburger Kreiszeitung entgegnet EU-Feinden. Soll es ein Europa ohne Parlament und eigene Verwaltung geben? Das würde nicht funktionieren. Die EU abschaffen? Dieser Frage gehen nur politisch Fehlgeleitete nach. Die Süddeutsche Zeitung schreibt, Europa ist weder perfekt noch fertig, dafür aber in Not. Im Wahllokal könnten auch die Deutschen zu Ersthelfern werden. Die Magdeburger Volksstimme verlangt mit Blick auf den Krieg in der Ukraine, die Mandatsträger, die gern die EU als Friedensprojekt preisen, sollten alles daran setzen, damit wieder Frieden einkehrt in der EU-Nachbarschaft. Der Tagesspiegel aus Berlin erwartet eine Richtungswahl und warnt vor einer Annäherung von Kommissionspräsidentin von der Leyen an rechte Parteien. Mit den Rechten die Zukunft Europas gestalten zu wollen, wäre zum Scheitern verurteilt. Die Augsburger Allgemeine sieht von der Leyen insgesamt geschwächt. Auf dem Wahlzettel steht sie nirgends. Sie hatte so gut wie keinen Auftritt im deutschen Fernsehen. So wenig Spitzenkandidat war nie. Die Stuttgarter Zeitung erwartet schwierige Zeiten für die deutschen Regierungsparteien nach der Wahl. Sie werden nicht zu den Wahlgewinnern zählen. Je schlechter die Ergebnisse, desto stärker werden die Zentrifugalkräfte, welche das Regierungsbündnis ohnehin schon stressen. Da jeder Pleite eine Profilierungsoffensive folgt. Vor allem die FDP steht dann vor einem Überlebenskampf. Das Bundeskriminalamt hat heute einen neuen Lagebericht zur häuslichen Gewalt vorgelegt. Demnach gab es 2023 mehr als 256.000 Opfer. Knapp 70% davon waren weiblich. Das Mindener Tageblatt verlangt mehr Hilfsangebote. Der Hinweis, dass in einem halben Jahr vielleicht ein Schutzplatz frei sein könnte, lässt die Opfer allein und entmutigt. Die Neue Osnabrücker Zeitung hält auch Betreuungsangebote für Täter für nötig. Mit psychologischer Betreuung und genug Raum, um die eigene Tat zu reflektieren. Denn die Ursache liegt nicht im Opfer der Gewalt, sondern im Täter.
Das war die Presseschau. Und das war der Tag für heute hier im Deutschlandfunk. Ihnen bis hierhin vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Malte Hennig. Haben Sie noch eine gute Nacht?